es werde Licht. Ich hoffe auch gleich in dieser Zeit, in der wir miteinander verbringen werden und das Wort Gottes miteinander betrachten, dass Gott uns Licht schenkt, dass er uns Offenbarung schenkt, dass wir sein Wort verstehen und wahrnehmen. Und ja, wir sind auf ihn angewiesen. Ich bin mir das jedes Mal aufs Neueste bewusst. Wenn er das nicht tut, dann bleibt es bei reiner Theorie, bleibt es beim reinen Wissen. Aber es ist er, der das in unser Herzen hineinlegt. Es ist der, der das groß macht. Ich möchte mit euch heute nicht im Epheserbrief weitermachen, aus einem Grund. Mich hat einfach eine Grippe in dieser Woche lahm gelegt und mehr oder weniger lahm gelegt. Und ich habe heute Abend noch einen Dienst von der Bibelschule aus. Und da muss ich über einen Text lehren und predigen. Und dann dachte ich, dann reicht es, wenn ich eine Predigt in dieser Woche ausarbeite. Und dann bringe ich sie heute Morgen einfach euch auch mit. Aber so wie ich die Bibel kenne und ich sie liebe, ist die nie ohne Zusammenhang. Also es spielt keine Rolle, wo ich mich bewege. Ich bewege mich immer im Epheserbrief mittlerweile oder eben andersrum. Das hat eine Botschaft, das hat ein Thema. Und über das Thema, das ich mit euch heute nachdenken möchte, ich denke, es ist wichtig. Und ich denke, dass es auch viel Missverständnisse da mittlerweile gibt. Und zwar geht es um das Thema des Heiligen Geistes. Und wir leben in einer Zeit, in der eine Offenheit da ist, und das ist gut so, ein Sehnen nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe so den Eindruck, dass aber da und hier auch ein Missverständnis über das Werk des Heiligen Geistes ist. Und dass es auch in unserer Gemeinde Not tut, dass wir recht verstehen, welches Werk, welche Aufgabe der Heilige Geist hat. Es besteht wirklich eine ganz dringende Notwendigkeit, dass wir da eine klare Lehre haben, dass wir uns da ganz intensiv damit auseinandersetzen, denn wir neigen wie immer in zwei Extremen. Das eine, wir sehnen uns, und das ist so um 19. Jahrhundert, das ist so die Kirche, die wirklich tot war, die sehnte sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes, die sehnte sich nach dem Leben und öffnete die Fenster weit auf, sperrte sie auf und in der Hoffnung, das eben zu erfahren. Und man neigt dann so ganz extrem auf die eine Seite und man ist offen für alles und für jedes Wirken. Und das ist gefährlich. Und auf der anderen Seite, dann werden Erfahrungen gemacht, es passieren Dinge und dann Dinge, die man gar nicht einordnen kann, Dinge, mit denen man überhaupt gar nicht zurechtkommen kann, und dann macht man die Fenster wieder komplett zu. Und so wie es bei uns heute Morgen, dann wird es ein bisschen stickig. Ja, ich wünschte mir auch so ein bisschen Fensterchen offen. Also das, so neigen wir von einem Extrem zum anderen. Und wir brauchen, wie in vielen Dingen, einfach eine ausgewogene Lehre. Wir brauchen eine ausgewogene Ausgewogenheit. Wie, also jetzt nicht nur in diesem Bereich, sondern prinzipiell brauchen wir eine Ausgewogenheit. Und wo bekommen wir sie? Nur durch die Schrift. Das ist die Wahrheit, die uns da hineinführt, die uns da auspendelt ein Stück weit. Ihr kennt das selber, wenn ihr im Sommer, jetzt geht es noch einigermaßen, aber wenn ihr im Sommer frische Luft haben wollt, dann reißt ihr die Fenster auf. Und meine Schwiegermutter, die ist immer sofort, egal wo wir hinfahren, wenn wir zusammen in Urlaub nach Schweden fahren im Sommer, dann ist sie bewaffnet immer mit einer Riesenpackung Mückennetz oder Fliegennetze, ja. Und das Erste, was sie macht, ist immer, alle Fenster werden mit diesem Fliegennetz beklebt. Frische Luft, ja, aber es braucht ein Sieb. Es darf nicht einfach alles hineinkommen. Und ich denke, dass das Heilige Wort, die Schrift, die ist für uns so ein Sieb. Die ist für uns so ein Filter. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir sind aufgefordert. Wir sind aufgefordert, von der Schrift her zu prüfen. Das wollen wir, das ist ein bisschen schwierig, und weil wir in so einer Zeit leben, in der wir so tolerant sind, oder? Müssen wir. Es ist ganz schwierig, so einen Absolutheitsanspruch zu haben. Das ist nicht in. Es gibt viele Positionen, viele Meinungen, und sei deine Meinung, das ist deines Glaubens gewiss, und lass mich damit in Ruhe. Ich hab meine Position, meinen Glauben, und solange das ist okay. Die Paulus warnt gerade die Epheser, und durch seinen einen seiner Lieblingsschüler, könnten wir sagen, Timotheus, in 1. Timotheus 4,1, da heißt es: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, Also der Geist selbst sagt das. Warum? Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Upsala. Paulus warnt durch den Geist und sagt, es kommen Zeiten, da werden viele den Glauben den Rücken zuwenden. Warum? Weil sie selbst auf betrügerische Geister hören werden. Und er benennt sie und sagt, das sind Lehren. Und dann wird es noch extremer von Dämonen. Nein, das wollen wir nicht haben, gell? Das wollen wir nicht wahrhaben, dass es sowas gibt. Und Johannes sagt es nicht ohne Grund. Er sagt, Geliebte, das ist 1. Johannes 4,1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in der Welt hinausgegangen. Es sind viele falsche Propheten damals, und das ist ungefähr wie viele Jahre zurück? Über 2000, gell? Jawohl. Viele falsche Propheten, und die Aufforderung an die Gemeinde gilt, prüft. Aber wir haben Angst, oder? Wir wollen ja niemanden verurteilen, das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, diese Aufgabe ist so schwer, weil wir nicht so recht wissen, wie. Wie prüfen wir? Was ist das Kriterium? Und wir beschäftigen uns, und das ist mein Rat. Ich glaube, wir hatten das im Glaubensgrundkurs. Ja, am Donnerstagmorgen, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Gell? Unsere Aufgabe ist nicht, uns mit allem auseinanderzusetzen, mit jeder Strömung, jeder Bewegung, sondern wir müssen die Wahrheit kennen. So wie wir den echten Dollarschein kennenlernen müssen. Den wahren, studieren wir, kennen wir ihn auswendig. Dann können wir alles, was da uns zugeflattert kommt, anhand diesen echten prüfen. Wir müssen nicht jeden falschen kennen, aber wir müssen den echten kennen. Und das ist das Prüfkriterium. Und das ist wichtig, das ist für uns wichtig. Wir brauchen eine gute Kenntnis des Wortes Gottes, was das Wort uns über den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes sagt. Und mir hat man die Aufgabe gestellt, über Johannes 16, 5 bis 15 zu sprechen. Und ich denke, diese Stelle bietet sich sehr, sehr gut an, um uns zu zeigen, was ist ein Prüfkriterium? Wie können wir prüfen? Ich habe diesen Abschnitt überschrieben unter dem Thema das Wirken des Heiligen Geistes, die Verherrlichung Jesu Christi. Und ich möchte diese These in den Raum stellen und jetzt heute mit euch dann ein Stück weit hineinnehmen und versuchen, das zu belegen. Ich behaupte, dass das Hauptaugenmerk, dass das Hauptwerk, dass die Zielrichtung, das Wirken des Heiligen Geistes ist, Christus zu verherrlichen. Und da, wo das nicht geschieht, dann ist es sogar legitim und notwendig, diese Geister oder diesen Geist zu hinterfragen. Das Hauptwerk, die Hauptrichtung, warum das, was der Heilige Geist tut, wozu er gesandt ist, ist, Jesus Christus zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Da, wo das nicht geschieht, ist es sogar unsere Aufgabe, es von der Schrift zu hinterfragen und zu prüfen. Wird Christus verherrlicht oder nicht? Und das ist das, was Jesus selbst in Johannes 16, 5 bis 15 sagt. Wir lesen das jetzt gemeinsam und dann möchte ich euch da hineinnehmen, versuchen euch das da zu erklären. Johannes 16, Abvers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Oft geht es uns so, gell? aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Das ist unser Abschnitt. Und um das wirklich zu begreifen und zu erfassen, um was es hier geht, müssen wir ein bisschen den Kontext beachten. Ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, warum das Doppelwerk von Lukas. Lukas ist das Doppelwerk von Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte. Das ist, ich denke, es ist bekannt, dass es eigentlich zusammengehört. Das hat Lukas geschrieben als ein Doppelwerk. Und in unserer Bibel wird das ja geteilt. Wir haben Matthäus, Markus, Lukas und da kommt nicht Apostelgeschichte. Hätte ich jetzt erstmal auf Anhieb mal so gemacht, oder? Ich hätte gemacht Matthäus, Markus, Johannes, Lukas, Apostelgeschichte. Das würde Sinn machen. Oder? Weil Lukas 24 endet mit einer Schau, wartet in Jerusalem. Ihr werdet meine Zeugen sein, wartet aber auf die Verheißung des Heiligen Geistes und das knüpft mit der Apostelgeschichte, knüpft Lukas da wieder an und geht dann weiter. Warum schiebt man Johannes Evangelium dazwischen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Oder ist es noch nie aufgefallen? Ah ja, es steht halt so, gell? Ist auch gut. Ist gut, also ich mag so diese Bibeltreue, dass man einfach die Bibel so nimmt, wie es ist, man akzeptiert. Es gibt so mehrere Überlegungen unter den Theologen, warum man das so getrennt hat, dieses Doppelwerk von Lukas. Und einer ist, dass man sagt, das sind halt die Synoptiker. Und Synoptiker, das bedeutet so diese Zusammenschau. Also, dass man diese ersten drei, Matthäus, Markus, Lukas, als sehr ähnlich betrachtet, vom Inhalt, von Wortlaut. Und deswegen man sagt, die gehören nur zusammen. Aber Johannes Evangelium ist ein bisschen anders. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, beim Lesen merkt man auch schon, das Johannes-Evangelium ist ein bisschen anders. Und die Kirchenväter, die sagen, ja, das ist das geistliche Evangelium. Als ob die anderen nicht keine geistlichen Evangelien sind. Aber man merkt, das ist doch ein bisschen anders. Ich denke, der Grund, oder das ist jetzt meine Interpretation oder mein Verständnis, warum das geteilt worden ist, ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt Lukas aufschlagt, Lukas 24, ich lese es euch vor, wer keine Bibel dabei hat, dann heißt es ab Lukas 24, Vers 47, und in seinem Namen Buße zur Verkündigung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, Anfang von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet aus der Kraft aus der Höhe. So hört im Prinzip Lukas auf. Und da wird nur kurz eine Himmelfahrt berichtet, wie Jesus dann in den Himmel hingeht. Aber das sind die letzten Worte, die Jesus so den Jüngern sagt. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, aber ihr müsst warten in Jerusalem. Da wird es losgehen, bis der Heilige Geist kommt, die Kraft aus der Höhe. Und dann geht es ja, da kommt eben jetzt Johannes-Evangelium. Und das Johannes-Evangelium, also Lukas sagt, der Heilige Geist wird kommen. Ich werde Zeugen sein, der Heilige Geist wird kommen. Und das Johannesevangelium zeigt uns, warum er kommen wird. Warum müssen sie warten? Was ist das Wirken des Heiligen Geistes? Wozu wird er gegeben? Im Lukas ist es noch nicht so viel. Es kommt immer wieder das Thema des Heiligen Geistes vor. Aber er sagt noch nicht, warum. Liebe Geschwister, wie lange hatten die Jünger Bibelschule bei Jesus gehabt? So 3 Jahre, so klassische Ausbildung, gell? So wie wir auch, so 3-Jährige. Also ich glaube, das wär doch was, oder? 3 Jahre in der Ausbildung intensiv mit Jesus. Also ich weiß nicht, was ich dafür alles tun würde, um das. Also da würde ich meine beiden Ausbildungen schmeißen und mir nur diese 3 Jahre gönnen. Intensiv, nicht nur so die Schulbank, sondern wirklich tagtäglich mit dem zu leben, mit dem zu gehen und dann also ihn da als Lehrer zu erleben, also wenn wir uns die Evangelien anschauen, Wahnsinn. 3 Jahre intensivste Schulung, Ausbildung mit dem Lehrer der Lehrer, nur einen sollt ihr Lehrer nennen, nur einen Rabbi, es gibt nur einen, Jesus, Und sie hatten das Vorrecht, mit ihm da zu sein. Und dann sagt Jesus, aber ihr sollt noch nicht gehen. Ihr sollt noch nichts machen. Ihr müsst warten. Hatten sie nicht die beste Qualifikation, hinauszugehen und eben Zeuge zu sein? Und Jesus sagt, nein, das reicht nicht. Das reicht nicht, ihr müsst warten, bis das Entscheidende passiert. Bis etwas kommt, etwas passiert, was euch erst zum Zeugnis und zum Zeugen fähig macht. Und das ist die Verheißung, das ist der Heilige Geist. Und Johannes nimmt sich eben, entfaltet dieses Thema des Heiligen Geistes und der Aufgabe und des Werkes ganz intensiv, viel intensiver wie Lukas. Und das steht so dazwischen. Also Lukas deutet an, der Heilige Geist wird kommen mit einer Aufgabe. Das Johannesevangelium sagt, warum er kommen wird, was er genau tun wird, warum ist es notwendig. Er erklärt das uns. Und in der Apostelgeschichte sehen wir die Auswirkung, wie das nun passierte. Und in diesem Kontext müssen wir ein Stück weit diese Aussagen auch betrachten. Also Johannes will uns zeigen, was der Heilige Geist und warum der Heilige Geist es tun wird. Und wenn ihr im Johannesevangelium, das ist Bibelkunde, das muss Dennis zum Beispiel lernen, in Johannes 20, Vers 30 und 31, sagt Johannes wie kein anderer, was der Sinn seines Briefes ist, wie kein anderer. Bringt es so auf den Punkt. In Johannes 20, 30, 31, wer mal in seiner Bibel malen darf, streicht sie sehr, sehr dick an. Wer es nicht tun darf, schreibt sie auf und streicht sie dann sehr, sehr dick an. Johannes sagt selber, auch viele andere Zeichen hat Jesus zwar von den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, Johannes sagt, Jesus hat noch viel, viel, viel mehr getan, viel mehr Zeichen. Ein paar Verse weiter in Kapitel 21, 24 sagt, die Bücher der Welt würden es nicht fassen, wenn man das alles aufschreiben würde. Aber das, was ich jetzt aufgeschrieben habe, die Zeichen, haben ein Ziel, einen Sinn, zu beweisen, dass Jesus der Christus ist und dass nur in ihm das ewige Leben zu haben ist. Darum habe ich mir die Mühe gemacht. Auch viele andere Zeichen. Also Johannes sagt, all das, was ich aufgeschrieben habe, gibt eins. Es sollen Zeichen gegeben werden, damit man das guckt, anschaut, liest und sagt, oh ja, das muss der Christus sein. Und so beginnt Johannes Evangelium. Wenn ihr das Johannes 1, ab Vers 6, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte. Der erste Zeuge wird aufgerufen. Johannes bringt den ersten Zeugen, Johannes den Täufer, und er ist da, damit er Zeugnis ablegt von diesem Jesus. Er sagt, das ist der Christus, das ist der Messias. Darum bringt Johannes auch Johannes den Täufer als erstes. Und ich könnte mit euch so durchgehen, das mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen, ich könnte mit so jedes Blatt vom Johannesevangelium durchgehen. Und bei mir ist das immer wieder so orange angemalt. Also ich darf in meiner Bibel malen, ich habe zwei. Ich habe diese, in der darf ich malen. Ich habe eine andere, in der darf ich nicht malen. Ja, also zwei, und in der darf ich malen hier. Und da male ich es mir an, und auf jeder Seite, das ist orange bei mir, habe ich mir Zeichen und Zeugen angemalt. Allein nur, wo das Wort Zeichen oder Zeugnis oder Zeuge auftaucht. Und es ist orange, 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 orange. Also Johannes geht durch und sagt, hier, schaut euch mal die Zeugen an, die aufgestanden und gesagt haben, das ist der Christus. Schaut euch mal die Zeichen an, die er getan hat. Also er beginnt mit Johannes dem Täufer, das ist Kapitel 1. Und schaut mal das Zeugnis von Johannes dem Täufer, ab Kapitel 1, ab Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach, also er bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren. Übrigens wie eine Taube, nur so nebenbei. Und er blieb auf ihm und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, wer ist das? Gott. Der mich gesandt hat, mit dem Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also der erste Zeuge wird aufgerufen, Johannes den Täufer, und er bringt das sofort in Zusammenhang. Die Bestätigung, dass Jesus der Sohn, der Messias ist, ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. Hat Jesus vorhin keinen Geist gehabt? Zumindest nicht den Heiligen Geist? Ja, der wurde sogar durch den Heiligen Geist gezeugt. Also da bekommt Jesus nicht erst den Heiligen Geist. Um was geht es hier? Das ist Jesaja 42, Jesaja 61. Das ist der Knecht Gottes, das ist der Messias, der Gesalbte, der mit dem Geist Gottes Gesalbte. Jesus sagt selber in Lukas 4, schlägt Jesaja diese Jesaja 61 auf und sagt, er hat mich gesalbt. Heute ist vor euren Augen diese Wahrheit erfüllt. Ich bin es, das steht's. Das geschieht ja nach der Taufe. Und dann hören sie die Stimme und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also der Geist Gottes kommt, um zu bestätigen, ja, das ist der Messias. Das ist der Grund, das ist sein Werk, zu bestätigen, Jesus ist es. Und so geht es weiter. Johannes geht zum Beispiel das erste Wunder, das geschah übrigens. Was war das erste Wunder, das Jesus tat? Ja, super. Wasser in Wein, gell? Sehr gut. Das kennen wir, das merken wir uns. Das ist ja ein gutes Wunder. Ja. Leute sagen, also Säuner von meiner Hochzeit, ihr beiden, das wäre gut, gell? Zack, ihr bringt ein bisschen Wasser mit, alles zu Wein, spart ihr euch dieses Geld. Entschuldigung, ich muss... So. Also, das erste Wunder, warum tat das Jesus? Weil er gesagt hat, ey, die Leute, tut mir leid, es ist nicht gut, dass sie auf der Hochzeit Wasser trinken oder kein Wein da ist. Ja, das muss ein bisschen lustige Gesellschaft hier oder... Das ist ja nicht der Grund, oder? Aber wie übrigens, wir sind so. Wir denken, alles, was geschieht und was Gott tut und all die Wunder und die Zeichen sind für uns da, damit wir etwas davon haben, damit unsere Hochzeit gelingt, damit wir betrunken sind. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 11, nachdem dieses Wunder entfaltet, Johannes es berichtet, sagt, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Das tat Jesus mit einem Ziel. Er begann damit zu zeigen, wer er ist, seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit hat seine Macht. Oh, das Wunder, das er tat, hat ein Ziel, zu sagen, ich bin's. Und wir könnten das Johannes-Evangelium durchgehen wer denkt, oh, meine stille Zeit ist nicht so spannend gerade, ich lese und verstehe nicht oder komme nicht durch, nimmt das Johannes-Evangelium. Es ist mein Lieblingsevangelium, wenn man ein Lieblingsevangelium haben darf und kann. Aber nimmt einen Stift oder ein Blatt Papier, geht durch und sucht nach Zeichen und Zeugnissen im Wort selbst und schaut auch von den Berichten her. Und ihr werdet, die 15 Minuten reichen euch nicht. Und dann werdet ihr anfangen, ein bisschen früher aufzustehen, weil ich sage, ich will das ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Oder werdet ihr sagen, oh, ich muss nach dem Arbeit mich nochmal hinsetzen, nochmal ein bisschen nachlesen. Es wird spannend. Und ihr werdet es entdecken, dass durch das ganze Johannesevangelium bis Kapitel 12 das so entfaltet wird. Nämlich, all die Zeichen und all die Zeugnisse führen dahin, um zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und immer in der Spannung zwischen Glaube und Unglaube. Die einen reagieren, die wenigen reagieren mit Glauben, die meisten reagieren mit Unglauben. Und wenn sie selbst sogar sagen, ja, wir glauben, aber Hauptsache gibt uns unser Brot und gibt unser Essen. Und dann heißt es, und Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er ihr Herz kannte. Also in dieser Spannung wird, also 12 Kapitel lang wird uns gezeigt, Jesus ist der Messias und schaut euch diese Zeichen und schaut euch die Zeugen an, die das bezeugen. Schaut euch die Wunder, die er getan hat. Das kann nur einer tun. Übrigens, genau, das ist das, was Nikodemus, ist euch ein Begriff, Nikodemus, ja, kommt nachts zu Jesus. Und wisst ihr, warum er zu Jesus kommt? in Vers 2 sagt, also Kapitel 3, Vers 2, wir wissen, dass du der Lehrer bist, von Gott gekommen. Warum? Woher weiß er, dass er von Gott gekommen ist? Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn von Gott mit ihm. Nikodemus begreift es. Er sagt, niemand kann es tun. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und so weiter. Und das Schockierende ist, liebe Geschwister, das Schockierende ist, wenn ihr dann in Kapitel 11, 48 euch das anschaut, die Reaktion, die darauf folgt. Da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Boah. Also das macht jetzt Johannes. Entfaltet all die Zeichen, Wunder, die Jesus in der Kraft des Geistes tut, mit einem Ziel zu sagen, das ist der Messias. Und die sehen das. Und sie sehen die Zeichen und die kennen die Schriften, sie kennen Jesaja, sie kennen alle Propheten, die genau dieses Ziel haben, sagen, wenn dieser kommt, auf den sollt ihr hören. Und die sagen, oh oh, wenn wir jetzt nichts unternehmen, weil die Zeichen tut er, ja, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann werden auch alle an ihn glauben. Also lasst uns schleunigst was unternehmen. Und sie machen das und in Kapitel 12, Vers 37, schaut mal, was dann passiert. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Oh, das ist die Situation. Obwohl sie so viele Zeichen taten, glaubten sie nicht an ihn. Das ist, Kapitel 12 hört das öffentliche Wirken Jesu auf. Bis dahin hat Gott durch seinen Geist in der Vollmacht alles getan, um zu zeigen, wer der hier ist, nämlich der Christus, der Messias. Der Menschensohn. Und er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und nachdem sie es abgelehnt haben, ab Kapitel 13, nimmt sich jetzt nun Zeit, zieht sich Jesus aus dem öffentlichen Wirken zurück, nimmt die Seinen, die geglaubt haben, das waren seine Jünger, nimmt er zu sich und beginnt eine ganz intensive Unterweisung. Das ist Kapitel 13 bis 17. Kapitel 1 bis 12 sind mit dem Zielrecht, mit der Zielsetzung geschrieben worden, zu zeigen, Jesus ist der Messias, in der Hoffnung, sie glauben. Es wurde abgelehnt und ab Kapitel 13 zieht sich Jesus zurück und unterweist jetzt seine Jünger. Er nimmt sich Zeit, um sie vorzubereiten auf das, was jetzt kommen wird. Und was wird kommen? Sein Tod, sein Sühnetod, sein Weggang zum Vater. Und Jesus nimmt sich ganz, 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 ganz bewusst Zeit. Und er beginnt erst dann ganz intensiv zu unterweisen, übrigens, nachdem auch der letzte Ungläubige gegangen ist. Und der war Judas. Das ist Kapitel 13, das ist das Abendmahl, das ist der Obergemach. Da fand die ganz intensive Belehrung statt. Und erst nachdem Jesus sagt, wer ihn verraten und zum Judas sagt, geh, tu, was du tun musst, und er dann geht, Kapitel 13, Vers 18, dieser Abschnitt, nachdem er auch der Letzte gegangen ist, der gezweifelt hat, der nicht geglaubt hat, da nimmt er sich ganz intensiv Zeit für seine Jünger und unterweist sie und sagt, was auf sie kommen wird, was auf sie zukommen wird. Und er sagt aber, habt keine Angst, immer wieder, ich muss gehen, ich muss weggehen zum Vater, das ist so, ich muss gehen. Das ist das Erlösungswerk. Ich werde sterben, ich werde zum Vater gehen, aber habt keine Angst, ich lasse euch nicht zurück. Kapitel 14 beginnt schon, dass er Jesus ab Vers 15, ab Vers 16 sagt, und ich werde dem Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und jetzt schaut mal, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ich werde euch nicht alleine lassen, habt keine Angst. In Kapitel 15, ab Vers 18, spitzt sich das erst zu. Jetzt wird es ganz ernst. Jesus weiß, was passieren wird. Und er sagt, schaut mal ab Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vorher gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und Jesus beginnt eins. Er sagt, Jünger, meine, ihr ja nicht glaubt, es gibt eine Konsequenz. Sie werden euch hassen. Haben sie vorher nicht an mich geglaubt, trotz all der Zeichen und Wunder? Werden sie auch euch später nicht glauben? Haben sie mich vorher gehasst und töten wollen, werden sie auch euch hassen und töten? Das ist, also Jesus verschönert da nichts und sagt, so, das wird sein. Das wird passieren. Und in dieser Situation, also das müssen wir wissen, vorher waren all die Zeichen und die Zeugen da und es wurde nicht geglaubt. Und Jesus nimmt sich die Jünger intensiv zu sich und belehrt sie und sagt, es wird eine Zeit kommen, sie werden euch genauso verfolgen, genauso hassen. Und schaut mal, in diese Situation spricht Jesus die Worte, die wir vorhin gelesen haben. Er sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, warum gehst du? Liebe Geschwister, warum fragt niemand ihn? Vorher in Kapitel 14 hat Petrus gefragt. Jesus sagt, ich muss gehen, so wie ich das Juden schon gesagt habe, so sage ich es auch euch. Ich werde gehen, da kann niemand kommen. Und dann sagt Petrus in Vers 36, Simon Petrus spricht, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet, wohin ich gehe, kannst du nicht, und so weiter. Ja? Also da fragt noch der Petrus und jetzt auf einmal sagt Jesus, ich sage euch, ich gehe und keiner fragt mich. Warum? Weil Traurigkeit euch euer Herz erfüllt. In Angesicht dessen, was ich euch gerade gesagt habe. Und was hat er gesagt? Sie werden euch hassen. Sie werden euch verfolgen. Und sie sitzen da und er sagt, ich werde gehen und sie nehmen das gar nicht mehr wahr. Das Einzige, was sie haben, ist, was wird jetzt passieren? Die haben Angst. Die haben Angst. Und in dieser Situation, und das müssen wir jetzt begreifen, in dieser Situation sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit, also das ist jetzt wichtig, es ist nützlich, dass ich weggehe. Ja nein, oder Jesus? Das ist nicht gut. Und er sagt, das ist nützlich, es ist zwingend notwendig, es muss geschehen. Warum? Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Und wer ist der Beistand? Der Heilige Geist. Liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig, der Heilige Geist ist ein christuszentrierter Geist. Es ist ein christologischer Geist. Es ist der Geist Christi. Warum ich das so betone, und das ist sehr wichtig, damit wir das prüfen können, der Heilige Geist kommt nur deswegen, weil es etwas mit Christus zu tun hat. Er kommt nur deswegen, weil Christus etwas tut, nicht weil wir etwas tun. Und ich hatte schon so Gespräche und ich hatte so Situationen und das ist mir nicht unbekannt, wie man versucht, das Wirken des Heiligen Geistes zu wirken, beeinflussen. Der Geist Christi kommt nicht, weil wir über uns so viel beten, auch wenn das jetzt hart klingt und mir geht es jetzt nicht um bestimmte Dominationen und Kirchen hier zu verurteilen. Darum geht es mir wirklich nicht. Das geschieht überall. Und über manche Gläubigen wird so intensiv gebetet und sagt, bis der Heilige Geist kommt. Liebe Geschwister, der Heilige Geist kommt nicht, weil wir etwas tun. Nicht, weil wir etwas tun können. Er tut es. Der Heilige Geist kommt aus einem Grund. Weil Christus etwas getan hat. Und wisst ihr was? Das Erlösungswerk. Genauso so wenig, wie ich für meine Erlösung etwas tun kann, kann ich genauso wenig für das Kommen des Geistes etwas tun. Es ist genauso ein Geschenk. Weil Christus für mich gestorben ist, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht seht. Das ist der Grund. Das ist Apostelgeschichte. Das Kommen des Heiligen Geistes geschieht. Alle sagen, was passiert hier? Und Petrus, Apostelgeschichte 2. Was ist seine Antwort darauf? Was ist seine Antwort? Weil sie so fleißig gebetet haben? Sie haben gebetet, ja, aber es ist nicht der Grund. Schaut mal, in Vers 32, Apostelgeschichte 2. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Bestätigung der Auferstehung Jesu Christi und der Sitzen zu Rechten Gottes. Liebe Geschwister, allein Pfingsten, allein die Tatsache, dass der Heilige Geist gekommen ist, verherrlicht das Jesus Werk. Es verherrlicht, dass das, was er getan hat, von Gott angenommen worden ist. Es ist ihm zu verdanken, dass der Geist kommt, nicht uns. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das Kommen des Geistes, das Wirken des Geistes ist allein Jesus zuzuschreiben. Es ist sein Werk, es ist seine Gabe. Es ist etwas, was er uns schenkt, etwas, was uns gibt. Warum? Weil er dafür die Grundlage geschaffen hat. Das ist Erlösungswerk. Das ist das Erste. Also ich behaupte ganz fest, dass der Heilige Geist ein christologischer Geist ist. Das heißt, alles, was er tut, tut er von Christus her, auf Grundlage des, was Christus tut, und für Christus hin. Schaut mal, was er dann tut. Wir müssen ein bisschen schneller da machen. Vers 8. Und wenn er gekommen ist, was wird er tun? Wird er die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht? Von welcher Sünde? Ja, nicht, du sollst nicht stehlen übrigens, gell? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Das sind doch so Sünden, die wir so kennen. Wir sprachen jetzt neulich darüber, ja? Er sagt von einer Sünde, die Hauptsünde. Ja, und welcher Unglaube, dass sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist hat eine Zielrichtung in seinem Wirken, zu zeigen, dass der wahre Unglaube, die wahre Sünde ist, den Christus zu verleugnen. Der Heilige Geist, der ihn gesalbt hat, durch ihn wirkte und all die Wunder tat und Bestätigung, das ist der Messias. Er sagt, ich werde dafür sorgen, dass es klar wird, dass sie falsch getan haben, dass sie gesündigt haben, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Liebe Geschwister, diese Verse hier, hier geht es nicht um Bekehrung. Wird oft so gelesen und so verstanden. Diese Verse hier, er wird überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Geht es nicht in erster Linie um das Werk des Heiligen Geistes bei der Bekehrung des Menschen. Hier geht es um das Werk des Heiligen Geistes, um der Welt. Nochmal Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Und dieses Wort überführen ist ein Wort vom Griechischen her von einem Gerichtsprozess. Hier geht es nicht, er wird nicht, ich weiß nicht, ich glaube die Schlachter übersetzt vielleicht, ich glaube die Alte übersetzt überzeugen. Hat das jemand in seiner Bibel überzeugen? Das ist ein bisschen, kommt nicht in diese Richtung. Überzeugen durch jemanden und er sagt, oh, du hast recht, gell? Man überzeugt jemanden. Aber das ist hier nicht Überzeugungsprozess. Das ist ein Überführungsprozess. Habe ich euch nicht gesagt, dass er der Christus ist? Der Heilige Geist wird überführen und sagen, er ist es gewesen. Und die größte Sünde, die ihr begangen habt, ist nicht an ihn zu glauben. Die größte Sünde, die ihr begangen habt, nicht die Gerechtigkeit in ihm zu suchen, nämlich in eigenen Leistungen. Deswegen haben sie ihn abgelehnt. Selbstgerechtigkeit. Das Werk des Heiligen Geistes ist auf Christus zentriert. Ich muss das jetzt machen, ja. Wenn ihr in die Apostelgeschichte hineinschaut, dann seht ihr genau das. Da seht ihr genau dieses Werk des Heiligen Geistes, in erster Linie die Welt zu überführen, von dieser Sünde nicht an diesen Christus zu glauben. Der Heilige Geist tut alles, um Christus groß zu machen. Ich sage das jetzt, bevor ich es vergesse und nachher diesen wichtigen Satz nicht gesagt habe. Wenn ihr prüfen wollt und sagt, was ist es das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, in der Gemeinde, bei bestimmten Begebenheiten, dann prüft eins, wird Christus verherrlicht oder nicht? Wenn er nicht verherrlicht wird, sage ich, seid vorsichtig. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist darauf beschränkt wird, eine Kraft zu sein. Eine Kraft, die mir hilft, mein Leben zu meistern. Eine Kraft, die mir hilft, mich gut zu fühlen. Eine Kraft, die mir hilft, etwas übernatürlich zu erfahren. Es ist ein menschenzentrierter Geist. Der Heilige Geist ist etwas, damit ich etwas habe. Nein. Das bedeutet nicht, dass das geschehen kann. Versteht mich nicht falsch. Aber der Heilige Geist ist nicht gegeben, damit es mir gut geht. Der Heilige Geist tut Wunder. Nicht deswegen, damit ich sage, hey, wow, ich brauche ein Wunder. Oder Heilung und all diese Dinge, nicht in erster Linie, damit uns es gut geht, damit wir nicht mehr krank sind, dass wir nicht mehr leiden. Das ist nicht die primäre Aufgabe. Übrigens, sonst müsste wär sehr, sehr, sehr schlimm, dass Jesus ja sich nur auf Judäa begrenzt hat oder Jerusalem, gell? Und die ganze Welt ja unter Leiden und all diesen, was ist mit den anderen noch gewesen? Schwerpunkt oder warum der Heilige Geist wirkt, ist um zu zeigen, Jesus ist der Messias. Um ihn zu verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann hat er ein Ziel, Christus groß zu machen. Durch Wunder und durch Zeichen. Auch. Und das ist Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 beginnt nämlich genau so. Da heißt es, ab Vers 4, und sie versammelten sich, Vers 5, also ich kürze das jetzt ab, im Vers 5, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, in wenigen Tagen. Warum? Warum? Schaut mal im Vers 8, das ist das Schlüsselvers. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird kommen, wozu? Damit es ihnen gut geht, damit sie tolle Wunder erfahren, mit einer Zielrichtung. Der Heilige Geist wird kommen, damit sie Jesus Christus verkündigen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich sage das immer sehr, sehr deutlich. Nicht ihr werdet eure Zeugen sein. Ihr werdet von eurer Theologie, eurer Überzeugungen, ihr werdet von euren Ideen, von euren Gemeinschaften, von was weiß ich, überzeugen. Von der Richtigkeit eurer Gemeinde oder sonst irgendwas. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet mich bezeugen. Das ist die Hauptaufgabe. Deswegen wird der Heilige Geist kommen und dann passiert es. Dann passiert es. Dieser Heilige Geist wirkt und Pfingsten, wir konzentrieren uns bei Pfingsten immer auf die Zungenrede, richtig? Darauf werden ganze Denominationen gegründet. Wow. Und dann, ich würde auch gerne in Zungen reden, diese Erfahrung machen. Oder auch manche nicht, haben mal Angst. Warum? Was passiert? Als der Heilige Geist kommt, werden sie in dem Heiligen Geist erfüllt. Und was beginnen sie? Da heißt es, und sie fingen an, in anderen Sprachen oder Zungen, Glossä, das ist das Organ, zu reden, wie der Geist ihn auszusprechen begann. Und was taten sie? Was sprachen sie? Wie hören Sie von den großen Wundertaten Gottes sprechen? Was sind die großen Taten Gottes? Rettungshandeln. Die Befähigung des Heiligen Geistes am Pfingsten sofort ist da. Verkündigen, verkündigen, verkündigen in allen Sprachen. Und da waren welche aus Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Pyrigen, Ägypten und Libyen. Da geht es gerade ab. Und so, ja. In allen Sprachen sprechen die. Der Heilige Geist kommt und das Erste, was passiert, nicht, oh, Zungenrede, unheimlich, können wir nicht definieren. Darum geht es hier nicht. Hier beginnt das Zeugnis, die Verkündigung von Jesus Christus und den Wundertaten, nämlich der Rettung. Alle Nationen. Und es geht gerade so weiter. Als Petrus dann mit dem Johannes an die Pforte Salomos kommt und diesen armen Mann, der lahm ist, heilt. Alle staunen, gell? Und Petrus sagt, schau mal. Und ihr dachtet, wir können nichts. Ha, guck mal, auch die Galiläer haben was drauf. Nee. Er sagt, liebe Leute, was wundert ihr euch? Als ob wir das mit unserer eigenen Kraft getan hätten. Nein, nein, schaut mal. Er sagt, das ist Kapitel 3, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus Christus verherrlicht. Das Wunder, was hier geschieht, vielleicht versteht ihr mich falsch, ich sage es trotzdem. War nicht deswegen, dass Gott gesagt hat, oh, der Arme saß jetzt 40 Jahre lang hier rum und es wird jetzt mal Zeit, dass er geheilt wird. Das ist nicht die Hauptintention, sondern damit der Knecht Jesu Christi verherrlicht wird. Deswegen haben wir das Ganze getan. Und deswegen kommen sie ja in die Bredouille und werden sie gefangen. Deswegen werden sie ausgepeitscht. Warum? Weil sie ein Wunder getan hatten? Nein, weil sie das in den Namen Jesu Christi getan haben. Es wird ihnen verboten, im Namen Jesu Christi zu lehren. Und dann heißt es wieder, in Apostelgeschichte 4, Vers 8, da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, waren nicht vorher schon auch erfüllt am Pfingsten? Und dann geht durch die Apostelgeschichte und macht wieder ein zweites Studium und schaut überall da, wo es heißt, die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann werdet ihr sehen, dann hat es eine Intention. Der Heilige Geist bevollmächtigt sie zum Zeugnis. In Situationen, in welchen? In dem sie gehasst werden. Jesus hat gesagt, in Matthäus, ist es im Matthäus-Evangelium, im Lukas, Matthäus 10, Markus 13, Lukas 12, sie werden euch vor Könige zehren, sie werden euch vor Gerichte zehren, sie werden euch töten wollen und so weiter. Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen werdet. Warum? Denn der Heilige Geist wird euch geben, was ihr sagen. Jesus sagt, ihr habt Angst in dieser Welt, habt keine Angst, ich habe sie überwunden. Habt keine Angst, ich gebe euch den Heiligen Geist. Zu welchem Zweck? Damit ihr meine Zeugen seid. Gar nicht so spektakulär, gell? Die Jünger sitzen da im Gefängnis, werden ausgepeitscht. Noch nicht mal ausgepeitscht, das ist das erste Mal. Sie kommen zurück und gehen zu der Gemeinde und erzählen es der Gemeinde. Und wisst ihr, was die Gemeinde macht? Die sagt, oh Jesus, gehen, beten Sie, bitte mach, dass diese Unterdrückung aufhört. Das ist ja schlimm. Wir können es nicht aushalten, gell? Ihr Gebet ist ein ganz anderes. Und dann erheben sie die Stimme, und übrigens, sie beten zu Gott. Erheben sie die Stimme zu Gott und sprachen, Herr, Herrscher, der du über den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihr ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechts David gesagt hast, warum toben die Nationen und seines eitles Völker? Die Könige der Erde stehen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Der Heilige Geist, sagen sie, hat schon damals gesprochen von Christus, von diesem. Und dann bitten sie und dann beten sie und schaut mal, was ihr Gebet ist. Und nun, Herr, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Gib ihnen freimütig, dein Wort zu reden. Keine Angst zu haben jetzt bei den Drohungen. Und wie? Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Warum sollen Wunder? Warum bitten sie um Wunder? Weil sie den Leiden der Gemeinde nicht ertragen? Weil sie die Schmerzen nicht mehr ertragen? Ich hoffe, wenn ich hier so platt das sage, ich hoffe, ihr versteht meine Intention, weil ich hier das ganz bewusst betonen möchte. Das Gebet um Heilung, um Zeichen, Wunder ist mit einer Voraussetzung verknüpft. Jesus Christus, damit sie erkennen, wer Jesus Christus ist. Und als sie gebetet hatten, bewegt sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Übrigens die gleichen, die vorher auch schon mal erfüllt waren. Also wenn es manche lehren hier diese Zweiterfahrung und die Geistestaufe und so weiter. Also mindestens gibt es dann, ich zähle schon bis dahin schon 5 Tauferfahrungen. Hier geht es um erfüllt sein, befähigt sein durch den Heiligen Geist zum Zeugnis für Jesus Christus. Und dann passiert das Gleiche nochmal. Sie kommen wieder ins Gefängnis. Sie werden wieder befreit. Sie gehen wieder in den Tempel und predigen wieder. Und die sagen, Jesus, spinnt ihr denn? Wir haben das euch verboten. Und dann peitschen sie sogar aus. Nein, und sie machen es trotzdem. Und wisst ihr warum? Schaut mal in Kapitel 5, Vers 32. Ab 31. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Es geht um Christus, immer um Christus. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und wir sind Zeugen und der Heilige Geist ist Zeuge. Das Wirken des Heiligen Geistes ist Christus-zentriert. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, Christus groß zu machen, ihn zu verherrlichen. So wie der Sohn kam auf diese Welt, um den Vater zu verherrlichen, in allem, was er tat, in allem, was er sagte, in allem, was er machte, das ein Ziel hatte, Gott groß zu machen. Am Schluss sagt Jesus, Vater, ich habe dich verherrlicht. Ich habe alles getan, was du mir gegeben hast. Richtig? Und Jesus sagt, und genau so, alles, was der Heilige Geist tun wird, wird dienen, um mich groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Alles. Prüft die Geister. Wie? Verherrlicht es Jesus Christus oder nicht? Macht es ihn groß oder nicht? Bezeugt es seine Herrschaft oder nicht? Und das bemängle ich. Das bemängle ich. Bei all den Geisterfahrungen, bei all den Geistwirkungen. Und ich behaupte, dass ich sage das jetzt wieder so, wir können nachher auf mich zukommen, wir können ein bisschen streiten, nachdem ich mit hier ein paar Leuten gesprochen habe. Also streiten im positiven Sinne. Aber ich behaupte, das Erbe der Pfingst- und charismatischen Bewegung, ich bin keiner, der sie sofort verteufelt, wie das so üblich ist, ja, in vielen Kreisen, das mache ich nicht. Aber das Erbe der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist nicht Zeichen und Wunder und Zungenreden und all diese Dinge. Das ist nicht ihr Erbe. Das Erbe dieser Bewegungen, und das geht ja von über alle Dominationen und Großkirchen hindurch, ist eine Schieflage in der Theologie. Und vor allem eine Schieflage in der Lehre der Pneumatologie, das heißt in der Lehre des Heiligen Geistes. Und das hat nämlich die Auswirkung, dass das eine Schieflage in der Christologie ist, nicht in der Lehre von Jesus Christus. Das Verhältnis stimmt nicht mehr. Der Heilige Geist wird zu einer Kraft, zu einem Automat, zu einer Geistwirkung für uns selbst, für eine besondere Erfahrung missbraucht. Und Christus in seiner Botschaft rückt immer mehr in seinem Zeugnis, immer mehr in den Hintergrund. Dabei, alles, was der Heilige Geist tut, ist, um Christus groß zu machen. Das ist seine Absicht. Warum tun wir uns so schwer mit dem Heiligen Geist? Warum können wir uns so schwer definieren? Weil er sich unsichtbar macht. Wisst ihr warum? Damit Christus gesehen wird und nicht er selbst. Ich habe ein gutes Bild gesehen. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt. Der steht da hinten und er ist sehr hell und er leuchtet. Und er möchte mir Christus erleuchten. Er steht hinter mir, er steht nicht vor mir und er blendet mich nicht so an und ich sage, boah, was für ein Scheinwerfer, herrlich. Und das ist nicht die Absicht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist hinter mir und hat eine Absicht, von hinten so das nach vorne zu erhellen, nämlich Christus, dass ich sage, wow, das ist Christus. Das ist er. Und deswegen sehe ich ihn so nicht, wie ich Christus sehe. Weil er uns auf Christus hinführt. Und viele hängen an diesem Scheinwerfer und an diesem Licht und suchen das und suchen nicht den Christus. Und das ist gefährlich. Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, wird die Welt überführen. Und das passiert, schaut mal, jedes Mal, wenn die Situation da war und die aufgestanden sind und gesagt haben, dieser Christus ist nicht auferstanden. Die haben bestochen und alles mögliche. Die wollten es nicht glauben. Und der Heilige Geist, was tut er? Er wirkt, er überführt sie. Er sagt, was hat dieser Christus gesagt? Er wird den Heiligen Geist senden. Gell? Schaut mal, was passiert ist. Er ist da. Er wirkt. Wie? Es geschehen immer noch Wunder und Zeichen. Zum welchem Ziel? Und die sehen das und dann heißt es, und sie sind voll Eifersucht erfüllt. Sie sind überführt. Glauben sie es? Nee. Sie peitschen sie aus, sie wollen sie zum Schweigen bringen. Das ist ihre Aufgabe. Das tun sie immer wieder. Aber das ist das Gericht. Er überführt sie und sagt, und doch lebt er. Das wirkt er. In zweiter Weise wirkt er auch an uns. Da ist die Zeit rum, schon lange eigentlich. In zweiter Weise wirkt er auch an uns, indem er uns in all diese Wahrheit leitet. In welche Wahrheit übrigens? Der Heilige Geist wird kommen und euch in alle Wahrheit leiten. Nein, in die Wahrheit. Und dieser Artikel ist ganz wichtig. Welche Wahrheit? Ein paar Verse vorher sagt Jesus, ich bin Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich werde euch in diese Wahrheit führen. In welche Wahrheit? In Jesus Christus. Ich werde euch dazu führen, dass ihr, der Heilige Geist wird euch erleuchten, wird euch lehren, wird euch zeigen, damit ihr erkennt, wer Christus Jesus wirklich ist. Das ist ein Werk. Gar nicht so spektakulär, gell? Und deswegen bezeichne ich mich einen der größten Charismatiker. Gerne. Auch in der Gefahr, missverstanden zu werden. Weil wenn ich nicht den Geist habe, wenn der Geist mich nicht erleuchtet, wenn der Geist mich in mir in der Schrift nicht Christus vor Augen malt, da bin ich blind. Ich bin auf ihn angewiesen. Ich bin auf seinen Scheinwerfer angewiesen. Und liebe Geschwister, wenn ich um Wunder und Zeichen bitte, dann mit dieser Intention, Herr, dass du dadurch groß gemacht wirst. Dass du dadurch groß gemacht wirst. In dieser Intention sollten wir beten, dass er sich auch in unserer Gemeinde offenbart. Nicht damit es uns gut geht und wir sagen, hey, wir sind alle gesund. Nein, damit er groß gemacht wird. Damit die Welt sieht, er ist immer noch mächtig. Er ist der Herr. Vielleicht habt ihr das erfahren in eurem Leben, dass ihr in Situationen kamt, ihr wart unvorbereitet und auf einmal musstet ihr Zeugnis abgeben. Und ihr wundert euch nachhinein, wie auf einmal Bibelverse in euren Sinn gekommen sind. Wie auf einmal ihr Weisheit habt und Zeugnis geben könnt und sagen könnt und reden könnt. Habt ihr es erfahren? Ich hoffe ja. Ich stand in einem Buchladen und dann suchte ich mir eine Bibel aus und neben mir stand einer, sah europäisch aus, aber mit so einem Bart und mir war schon sehr klar, dass es einer, der etwas mit Muslimen zu tun hat. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und er fragte mich ein paar Dinge und ich dachte, okay, ich will ihm. Und er sagte, ja, ich will mir nur anschauen, was ihr für ein Blödsinn ihr glaubt. So grob gesagt. Der war in einem Buchladen und wollte auch mal diese Bibel anschauen und es war ein Muslim. Und ich war noch sehr jung im Glauben und ich stand da und wir fingen an zu sprechen und ich bin dann, nachdem wir das Gespräch beendet haben, ich bin nach Hause gegangen und ich konnte es nicht glauben, was da geschehen ist. Er hat sich nicht bekehrt. Ja, zumindest vielleicht jetzt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich so gefunden, ich dachte, woher weiß ich diese Dinge, die ich da gerade gesagt habe? Woher? Wieso fallen mir die Worte und die Verse so ein? Ich war wirklich baff. Der Geist Gottes wirkt. Habt keine Angst. Der Beistand wird da sein. Er wird euch bevollmächtigt, das Zeugnis zu geben. Habt keine Angst, Zeugnis zu geben. Übrigens, dazu sind wir berufen. Geht hin und sagt's. Habt keine Angst, oh, ich bin nicht gebildet, ich habe nicht gelernt, ich habe keine Bibelschule besucht, ich kenne so viele Bibelstellen nicht und ich kann nicht und, gell? Erst wenn ich da einen Kurs gemacht habe, erst wenn ich das, wenn ich weiß, wie man jemanden zu Jesus bringt. Nee. Es kommt nicht auf uns drauf an. Ich habe euch einen Beistand gegeben. Der wird bei euch sein. Euch nicht verlassen. Liebe Geschwister, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wir haben das nur ihm zu verdanken. Er wirkt das in uns. Ich bin Gott so dankbar dafür. Die Zeit ist rum. Schon lange eigentlich, gell? Ich möchte mit euch das Abendmahl feiern. Wir wollen gemeinsam dieses Abendmahl feiern.